Ich darf den Text für die Predigt lesen und er steht in der Bibel im Buch Micha, Kapitel 5. Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Wenn die Assyrer unser Land überfallen und in unsere Burgen eindringen, werden wir 7 Heerführer und 8 fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie Assyrien und das Land Nimrods im Kampf besiegen. Unser König wird uns von den Assyrern befreien, wenn sie in unser Land eindringen und unsere Grenzen überschreiten. Dann werden die übrig gebliebenen Israels unter den Heidenvölkern sein wie der Tau, den der Herr schickt, oder wie Regen, der auf das Gras fällt, ohne dass ein Mensch es beeinflussen könnte. Die übrig gebliebenen Israels werden unter den Heidenvölkern sein wie der Löwe unter den Tieren des Waldes, ja, wie ein junger Löwe in einer Schafherde. Er wütet und reißt erbarmungslos, und niemand kann sie retten. Dein Arm soll hoch erhoben sein über die, die dich bedrängen, und alle deine Feinde sollen vernichtet werden. Zur selben Zeit, spricht der Herr, werde ich alle deine Schlachtrösser töten und deine Streitwagen zerstören. Ich werde die Städte in deinem Land dem Erdboden gleichmachen und alle deine Festungen niederreißen. Alle Zauberei werde ich euch wegnehmen und es wird bei euch keinen Wahrsager mehr geben. Ich werde alle eure geschnitzten Götzenbilder und heiligen Säulen zerschmettern, damit du dich nie wieder vor dem Werk deiner eigenen Hände anbetend niederwirfst. Ich werde deine weiblichen Götzenbilder, die erscheren, aus deiner Mitte ausreißen und deine Kultstätten vertilgen. Ich werde in meinem glühenden Zorn Rache nehmen an allen Völkern, die mir nicht gehorcht haben.
Guten Morgen. Pünktlich zum ersten Advent landen wir in unserer Predigtserie Kleiner Prophet, große Wirkung in Micha 5, wo, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich einen ganz anderen Eindruck habt, wo Micha im Namen Gottes die Hoffnung ankündigt, die in der Ankunft eines ganz besonderen Königs, eines ganz besonderen Retters steckt. Advent heißt Ankunft. Advent heißt Erwartung. Und deshalb passt das so gut. Wir warten auf Weihnachten, wir warten auf das Fest der Ankunft dieses besonderen Herrschers, dieses besonderen Königs, dieses besonderen Retters. Und so viele Menschen feiern das und freuen sich über den Weihnachtsmarkt und über die vielen Glühweinstände. Und viele wissen eigentlich gar nicht mehr, was feiern wir hier? Warum ist dieses ganze Zinnober? Und Micha liefert uns hier im 8. Jahrhundert vor Christus die Begründung für unsere Weihnachtsmärkte. Es gibt was zu feiern. Es gibt tatsächlich einen Grund, was zu erwarten. Und Micha kündigt hier im Auftrag Gottes ein Friedensreich an, Umstände und eine Atmosphäre, in der es keine Bombendrohungen mehr geben wird und keine Krankheiten und keine Tränen und keine Verzweiflung und keine Erschöpfung. Was für eine Aussicht. Es gibt Hoffnung. Nochmal kurz zur Erinnerung, wo wir uns hier befinden. Während Micha das ankündigt, sind die Umstände, in denen er lebt und in die er das hineinspricht, alles andere als friedlich. Krieg und Unterdrückung und korrupte Leiter, sowohl in Politik als auch in Kirche, bestimmen das Bild und sind ganz aktuelle Themen. Und weil das so ist, geht Micha im Namen und im Auftrag Gottes hart mit Gottes Volk und eben auch besonders mit den Leitern seines Volkes geht er mit ihnen hart ins Gericht. Und er erinnert sie an Gott als gerechten Gott, der nicht einfach über Unrecht und über Schuld hinweggehen kann, sonst wäre er nicht gerecht. Und wenn er nicht 100% gerecht wäre, wäre er nicht Gott. Und deswegen erinnert Micha hier an Gott. Und während die Stimmung in den ersten Kapiteln dieses Buches eher, sagen wir mal, bewölkt ist mit Gewitter und nur mal hier und da ein Hoffnungsstrahl durch diese dicken Wolken von Gottes Zorn und Gericht durchscheint, klart es dann in Kapitel 4 plötzlich auf. Und die Wolkendecke reißt auf. Mitten in diesem kleinen Buch kippt die Atmosphäre, kippt die Stimmung in Richtung Hoffnung und Erwartung. Da kommt noch was. Im zweiten Teil dieses Textes haben wir gerade gehört, es gewittert immer noch heftig für die, die nach wie vor nicht bereit sind, Gott als Gott anzuerkennen und Gottes Gebote als sein Liebesbeweis und die Grundlage für die gemeinsame Beziehung anzuerkennen. Aber die Grundstimmung, die ändert sich komplett in Kapitel 4 und jetzt auch in Kapitel 5. Bisher hatte Micha angekündigt, wie das politische und auch das religiöse Machtzentrum, beides war vereinigt in Jerusalem, wie das in sich zusammenfallen wird. Die Stadt wird keine politische Bedeutung mehr haben und der Tempel in der Stadt wird keine religiöse Bedeutung mehr haben. Sobald Gott sich zurückzieht, irgendwo, fällt alles andere bedeutungslos in sich zusammen. Und so steht hier die Frage im Raum, was ist eigentlich los mit Gott? Und wenn es ihn gibt, hat er die Menschen aufgegeben oder gibt es irgendwie noch Hoffnung? Und dann kündigt Micha das an, was wir gerade gelesen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Skandal für die Ohren der Leiter in Jerusalem gewesen sein muss, der politischen und auch der religiösen Elite, als er sagt, aber du, Bethlehem, Ephrata, ein zweiter Name, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück bis in die Urzeit. Wer vor 2 Wochen hier war, vielleicht erinnert ihr euch noch an den kleinen Löffel, den Nachtischlöffel, der ankündigt, es kommt noch das Beste. Dieser Löffel taucht hier wieder auf. Das Beste kommt noch. Es gibt Hoffnung. Seid wachsam. Und ich möchte heute bewusst den Schwerpunkt auf die ersten 5 Verse in diesem Kapitel legen und den zweiten Teil nur streifen und nur erwähnen. Und mein Thema heute ist der alte und der neue König. Ich versuche das mal mit einer Zeichnung zu unterstützen. Im Büro, meine lieben Mitarbeiter, sagen immer, die Zeichnung versteht man nur, wenn man dabei war. Ihr seid jetzt dabei, die das nachher im Internet hören, denen kann ich ein Bild schicken. Also, Micha spricht hier im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er spricht zum Volk Israel, das sich immer mehr von Gott entfernt hatte. Die Distanz zwischen ihnen und ihrem Gott ist immer größer geworden. Und Gott hat äußere Umstände benutzt, Unterdrückung durch Völker von außen, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt wirbt Gott für sich mit dem Thema Hoffnung. Hoffnung in hoffnungslosen Umständen, die hier geherrscht haben, als Micha als Prophet gedient hat. Und zwar spricht er von einer Hoffnung durch einen neuen Herrscher, einen zukünftigen König, dessen Existenz schon bis weit in die Vergangenheit, in die Urzeit zurückgeht. Das heißt, weit vor Micha, sagt er, hat dieser König schon existiert. Und auf den weist er hin. Und ich möchte jetzt gedanklich mit euch einen großen Schritt nach vorne machen, ungefähr 700 Jahre, und euch vorlesen, was Matthäus, der Schreiber des ersten Buches im Neuen Testament, ganz am Anfang schreibt. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein König hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Gott hat also sowohl das Versprechen eingehalten, Jerusalem nicht komplett zu zerstören, es war inzwischen wieder zum Machtzentrum geworden und er hatte sein Versprechen wahrgemacht, was er hier und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament gegeben hat, einen neuen König zu schicken und die leitende Elite in Jerusalem fällt aus allen Wolken, weil sie nichts von einem neuen König weiß. Ich befürchte, es war damals so ähnlich wie heute. Eigentlich wussten sie sehr wohl von einem König und von Gott. Aber mit dem, was Gott sagt, findet der oft so schwer einen Platz in unserem Alltag. Und ich glaube, dass das hier ganz genauso war wie heute. Und so ruft Herodes alle Priester und Schriftgelehrten zusammen und wieder haben wir sowohl die religiöse als auch die politische Macht gemeinsam vereinigt, ohne dass sie viel aus der Geschichte gelernt haben. Und er fragt, was hat es mit diesem neuen König auf sich? Dem Gesalbten, dem Messias, wo ist er geboren? Jerusalem, wir als Hauptstadt, wir müssten doch davon was mitbekommen haben. Und die Antwort der religiösen Leiter ist, in Bethlehem. Klein und unbedeutend. Und dieser König, dieser Herrscher, der wird beschrieben wie ein Hirte. Wie es angekündigt war. Es ist interessant, zu allen Zeiten war es Gottes Spezialität, auf Fragen, die Menschen stellen, mit einem komplett neuen Konzept zu antworten. Und er überrascht uns damit und häufig erwischt er uns völlig auf dem falschen Fuß damit. Drei Dinge sind mir hier bei Micha aufgefallen. Das erste, die Ankündigung von Micha hat damals noch weit in der Zukunft gelegen. Und diese Ankündigung hat sich 700 Jahre später, wir wissen das heute, 700 Jahre mit der Geburt und mit dem Kommen von Jesus erfüllt. Aus unserer Perspektive ist das auch schon wieder ganz schön lange her. Ganz schön weit weg. Und deswegen ist es für uns wichtig zu sehen, dass Jesus, als er kam, in diesem Moment gesagt hat, ich werde irgendwann nochmal wiederkommen. Und dieser Moment ist für uns auch noch in der Zukunft. Und damit stellt sich für uns heute die gleiche Frage, wie für die und wie für die zu dieser Zeit und wie zu jeder Zeit. Was hat es mit diesem König auf sich? Wie spricht Gott durch diesen Text, über 2700 Jahre alt, wie spricht Gott durch diesen Text, über diesen Umweg zu dir und zu mir in mein Leben heute hier in Potsdam? Und ich möchte gerne über drei Fragen mit euch nachdenken. Wer ist der alte König, von dem dieser Text spricht? Wer ist der neue König, von dem hier die Rede ist? Und die dritte Frage ist, wer ist dein König? Wer ist der alte König, wer ist der neue König und wer ist dein König? Für uns heute auf dieser Seite vom ersten Weihnachten, hier war das Jahr Null, das erste Weihnachtsfest und wir leben auf dieser Seite. Für uns ist klar, wenn Micha von dem König spricht, der weit in der Vergangenheit, dessen Ursprung weit in der Vergangenheit liegt, dass Jesus gemeint war. Das wussten die Menschen hier noch nicht. Da war zwar die Ankündigung, aber sie wussten nicht, wie ist dieses Konzept. Also für uns, wenn wir sehen und der Bibel vertrauen, dieser Jesus ist Gott. Und da Gott ewig ist, trifft die Beschreibung zu, dass Jesus in der Urzeit schon da war, bei der Schöpfung beteiligt, stimmt die Aussage, er ist der König aus ferner Vergangenheit. Bestimmt haben die Leute aber auch an König David gedacht, den bekanntesten und berühmtesten und besten König von Israel. Er war der größte König der Geschichte, übrigens auch in Bethlehem geboren, übrigens von seiner Herkunft her Schafhirte gewesen. Und von ihm wird gesagt, aus deinen Nachkommen, aus Juda, wird der Messias kommen. Und ich glaube, dass das ziemlich verwirrend war für die Menschen damals. Und Micha macht hier etwas, was wir heute in vielen Büchern und in vielen Filmen, was aufgegriffen wird. Er spricht davon, dass ein schon mal dagewesener Held, ein schon existierender Held nochmal wiederkommen wird, um dann sein Reich endgültig zurückzuerobern und neu aufzubauen und das Böse zu besiegen. In wie vielen Filmen geht es genau darum? Wieso stehen wir eigentlich auf sowas? Wieso bewegt uns das? Ich habe eine Vermutung, dass wir für mehr gemacht sind als für das Hier und Jetzt. Und dass Gott das weiß und dass aus diesem Grund seine Heilsgeschichte genau so aufgebaut ist. Ein König, der schon vor Urzeiten da war, kommt zurück, um mit neuer Macht sein Reich zurückzuerobern und neu aufzubauen. Hollywood greift das immer wieder auf. Hast du schon mal über Gott als Regisseur einer großen Story nachgedacht? Regisseur, der dann auch noch selbst die Hauptrolle übernimmt. Kann es sein, dass uns Filme und Bücher, die so aufgebaut sind, deswegen so ansprechen, weil sie eine tiefer liegende Realität ansprechen und enthalten? Sie sprechen den Teil in uns an, der weiß, mit dieser Welt stimmt was nicht. Das Böse existiert. Und niemand von uns weiß das erst seit Freitagabend, als der Weihnachtsmarkt gesperrt werden musste. Das Böse existiert und ist weder durch Bildung, noch durch Erziehung, noch durch Technik, noch durch Wissenschaft, noch durch fair gehandelte Klamotten komplett aus dieser Welt zu beseitigen. Wir ahnen oder wissen, es muss mehr geben, es muss etwas geben, was wir nicht sehen können. Liebe zum Beispiel. Können wir nicht sehen, gibt es. Es muss etwas Übernatürliches geben, was wir nicht sehen können, aber was existiert. Woher steckt in jedem Menschen die Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Geborgenheit? Woher kommt diese Sehnsucht, wenn wir alle Zufallsentwicklungen der Evolution sind und es nie anders war in dieser Welt? Dann müsste uns konsequenterweise, dürfte uns gar nicht auffallen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn es schon immer so gewesen ist. Kann es sein, dass es in uns etwas gibt, was mit Gott zu tun hat? Und obwohl unser Realismus bei Filmen immer wieder sagt, ja, ist ja nur ein Film, gucken wir uns immer wieder Filme an, weil diese Sehnsucht da ist. Und die Faszination bleibt von etwas oder von jemandem, der das Böse besiegt, der den Feind besiegt und der am Ende liebt. Und jetzt sagt uns hier ein Prophet im 8. Jahrhundert vor Christus, das mit dem Jesus ist nicht auch noch einfach so eine weitere Geschichte. Nein, das ist die Realität. Das ist die Realität, die allen Geschichten zugrunde liegt. Er ist geboren. Er ist der König, nach dem wir uns sehnen. Er ist der Held, der seine Welt zurückerobert und liebt. Er ist nicht nur ein König, er ist der König. Er ist nicht nur ein Herrscher, er ist der Herrscher. Und zwar der Herrscher über alle Welt und nicht nur über Israel. Also Micha macht hier ein ganz, ganz, ganz großes neues Fass auf. Er ist der alte König, der schon seit Urzeiten existiert. Und der neue König? Auch. Gleichzeitig. Er ist nicht nur neu im Sinne von zeitlich später, es ist auch eine neue Art von Herrschaft, die er ausübt. Der bedeutendste Herrscher der Weltgeschichte kommt nicht im Machtzentrum Jerusalem zur Welt, sondern in dem unbedeutenden Nest Bethlehem, 8 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Nicht in einem Himmelbett, sondern in einem Futtertrog. Was soll das? Ich war Anfang letzter Woche zu einer Tagung in Rom, wo wir uns mit 70 Leitern aus 27 verschiedenen Städten getroffen haben, um über die Frage nachzudenken, wie können wir die 100 einflussreichsten Städte Europas durch Kirchengründungen mit dem Evangelium erreichen. Und zwischen den Leitern aus Athen, Paris, Moskau, Barcelona, Stockholm, Budapest, Kiew, kam ich mir als Potsdamer schon so ein bisschen vor wie Bethlehem. Klein und unbedeutend. Und ich habe mich dort, während ich da saß und wir schlaue Pläne versucht haben, habe ich mich an ein Gespräch erinnert aus der Anfangsphase unserer Gründung hier in der Stadt. Und Christian hat es gestern in unserem Leitungsmeeting auch nochmal angesprochen. Das fand ich sehr interessant. Als jemand hier aus Brandenburg damals gesagt hat, Potsdam war noch nie dafür bekannt, dass geistliche Impulse von hier ausgegangen sind. Von hier aus gehen Impulse aus im Bereich Sport und Film und Politik und Mode und Softwareentwicklung und Bildung. Aber geistliche Impulse? Wie in Bethlehem. Und ich fand es total ermutigend, dass bei allen guten und wichtigen strategischen Überlegungen Gottes Plan manchmal einfach anders ist. Er hat schon häufig schwache und unbedeutende Gegenden ausgewählt, um dann durch seine Anwesenheit daraus etwas ganz Besonderes zu machen. Und er hat schon häufig Leute, die von sich eher als unbedeutend und klein und Schwachdenken ausgewählt, um durch sie etwas ganz Besonderes zu machen. Es kommt nicht auf die Besonderheit von Orten oder Menschen an, sondern darauf, dass wir hier einen besonderen Gott kennenlernen. Wenn Gott das unbedeutende Bethlehem ausgewählt hat, um daraus den Messias, den neuen König dieser Welt, hervorgehen zu lassen, wieso dann nicht auch Potsdam? Wieso dann nicht auch vielleicht dich oder mich oder uns als Kirche, damit von hier geistliche Impulse ausgehen? Die Bedeutsamkeit kommt durch Gott und nicht durch uns. Er ergreift die Initiative. Er wird Mensch. Und er hat aus einem kleinen, unbedeutenden Städtchen den Lauf der Weltgeschichte verändert. Und Gott hat sich bei all dem nicht verändert. Gott ist nicht zu beeindrucken durch unsere Leistung. Er will unsere Aufmerksamkeit auf sein Wesen, auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine Gnade, auf seine Souveränität lenken. Und Paulus hat dazu was geschrieben in einem Brief an die Kirche in Korinth. Und ich lese euch das mal vor, sehr interessant. Fühlt euch nicht angegriffen. Seht euch doch mal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Gott hat einen Stall ausgewählt, damit kein Innenarchitekt sagen kann, wegen meiner Gestaltung. Gott hat Jerusalem ausgewählt, damit kein König sagen kann, wegen meiner Leitungsfähigkeit. Und Gott hat eine Krippe ausgewählt, damit kein Tischler sagen kann, wegen meinem Himmelbett. Und Gott hat dich und mich ausgewählt. Warum? Weil er Spaß hat an seinen eigenen Möglichkeiten und an seinen eigenen Fähigkeiten, durch uns was zu bewirken. Und deswegen ist es auch nicht überheblich, wenn wir als Kirche sagen, wir sind hier angetreten, weil wir damit rechnen, dass dieses Evangelium, Gott ergreift die Initiative, dass dieses Evangelium Gottes Initiative Potsdam kulturell, sozial und spirituell verändern kann und es tun wird. Und von hier Impulse ausgehen. Wir wollen noch mehr Kirchen gründen. Wir wollen dieses Evangelium wachsen sehen. Und es geht nicht um eine große Vision, sondern es geht um einen großen Gott. Das ist das Wesentliche. Und wenn er Wachstum und Veränderung schenkt, dann ganz alleine, leider, zu seiner Ehre. Ganz alleine. Und wenn wir zu viel davon für uns einstecken wollen von dieser Ära, dann hat er oft definitiv kreative Möglichkeiten, um uns an unsere Abhängigkeit von ihm zu erinnern. Wir singen gleich zusammen, Freue dich Welt, dein König naht. Wir bekommen die Freude und Gott alle Ehre, weil er der König ist. So gehört es. Er alle Ehre und wir die totale Freude. Und Micha erinnert die Leiter von Israel, die echt ihre Aufgabe als Leiter, die haben komplett versagt. Und erinnert sie daran, dass ein neuer, ein besserer König kommen wird, der zeigen wird, wie Leitung aussehen soll. Er wird sich wie ein Hirte um seine Herde kümmern, leiten, versorgen, schützen, Sicherheit geben, Frieden bringen, für Wiedervereinigung sorgen, Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenführen, Familien wieder vereinigen, Völker wieder zusammenführen. Auf eine ganz besondere Art. Und nicht nur politisch in dieser Situation oder hier, sondern ewig. Und das wird irgendwann passieren, wenn er nochmal wiederkommt. Und deswegen ist er nicht als Politiker gekommen und aufgetaucht, sondern als Baby ist Gott Teil einer bestimmten Kultur geworden und er hat sich auf den Weg zu uns gemacht, in unser Chaos. Paulus schreibt an die Korinther ebenfalls, was immer Gott an Zusagen gemacht hat auf dieser Seite von Weihnachten, in der Person von Jesus finden sie alle ihre Erfüllung. Alle Voraussagen, alle Zusagen finden in Jesus ihre Erfüllung. Und Micha sagt, Jesus ist der alte König, er ist der neue König und er ist eine neue Art von altem König. Und Micha sagt, er wird kommen. Und wir wissen auf dieser Seite, er ist gekommen. Und Jesus hat gesagt, ich werde nochmal wiederkommen, um dieses Friedensreich, das jetzt schon angefangen hat, in seiner ganzen Perfektion aufzubauen. Das, was jetzt schon durch Kirche ansatzweise sichtbar werden soll, wird er irgendwann in Perfektion wieder aufbauen. Das ist der Grund für Weihnachten, das Fest der Liebe, der Freude, des Friedens. Jedes Jahr gibt es wieder diese große Erwartung an diese Feiertage. Und die Sehnsucht, wenigstens an diesen Tagen Frieden zu haben. Wenigstens an diesen Tagen Ruhe zu haben. Und Micha sagt, die Hoffnung auf Frieden, Liebe und Freude liegt nicht innerhalb der Feiertage und nicht innerhalb der Familien, sondern kommen von diesem neuen König, dem Friedefürsten, dem wahren und endgültigen König. Und dann noch kurz zur letzten Frage. Wer ist dein König? Im zweiten Teil des Textes beschreibt Micha nochmal die Konsequenzen für die Menschen, die Gott nicht als König anerkennen wollen. Es wird nicht ohne Folgen bleiben. Und es ist toll von Gott, darüber sehr transparent Auskunft zu geben. Und die Frage, wer ist dein König, beziehungsweise wie wird dieser König zu deinem persönlichen König, zu unserem persönlichen König? Und was bedeutet das für uns? Und so uncool, wie das vielleicht für manche Menschen klingt, aber wir existieren, um uns diesem König unterzuordnen, um uns Gott unterzuordnen. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und ich glaube, dass unsere Sehnsucht nach Liebe und nach Frieden und nach Freude und nach Gerechtigkeit das sehr, sehr deutlich zeigt, dass wir diese Beziehung zu diesem König suchen und brauchen. Und wenn es stimmt, dass Jesus der ewige König ist, der nochmal wiederkommt, dann ist es gut und wichtig und richtig, unser Verhältnis zu ihm zu klären, solange das noch möglich ist. Um dann nach dieser Klärung mit ihm die Beziehung und das Leben zu gestalten gemeinsam. Was heißt das? Ich habe lange überlegt, wie soll ich das formulieren und ich dachte, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn wir vertrauen, dann können wir zum Beispiel aufhören, uns Sorgen zu machen und anfangen, immer mehr von Gott zu erwarten. Wir könnten uns morgens schon darüber freuen, dass wir den neuen Tag unter der Leitung des Königs dieser Welt anfangen können und abends noch beenden werden. Und dann dachte ich, aber manchmal ist dieses einfach so kompliziert. Und es bleibt auf so einer theoretischen Ebene, was heißt das eigentlich? Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte, der seine Herde beschützt und leitet und kennt. Und ich gebe mein Leben für dein Leben. Und so wie alle Zusagen von Gott wahr geworden sind und in Jesus alles erfüllt ist, so hat sich auch das erfüllt. Wir können uns auf Jesus verlassen. Er hält Wort. Und Jesus als König anzuerkennen, ist eine Sache des Vertrauens. Und es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, ob wir Jesus als König anerkennen oder ob wir ihn als Vorbild oder als Inspirationsquelle oder als was auch immer nehmen. Jesus als Vorbild anzuerkennen, dann ist das Tun wieder bei uns. Jesus als König anzuerkennen bedeutet, was immer er sagt, werde ich machen, ob ich es verstehe oder nicht. Und ich habe das Beispiel schon mal erzählt, als 40-jähriger Papa kann und muss ich meinem 6-jährigen Sohn nicht jede einzelne kleine Entscheidung so verklickern und nicht jede Anweisung so deutlich machen, dass es für mein 6-jähriges Kind total Sinn macht. Wenn die Beziehung stimmt, dann wird mein Kind machen, was ich sage, weil es mir vertraut, dass ich es liebe. Wenn wir in der Beziehung zu Gott nur das machen, was für uns 100% Sinn macht, dann ist es kein Vertrauen, sondern irgendwie eine Vereinbarung. Ich weiß nicht, wie lang ein 6-jähriges Kind tatsächlich überleben würde, wenn es nur das machen würde, was für es 100%ig Sinn macht. Und der Abstand zwischen uns und Gott ist um ein Vielfaches größer als zwischen mir und meinen Kindern. In welchem Bereich fällt es dir schwer, Gott als König zu vertrauen? Und die Frage geht besonders an die, die sagen, ja, nee, gut, das ist ja eigentlich alles klar. Schon 50 Mal gehört. In welchem Bereich deines Lebens fällt es dir schwer, Jesus als König zu vertrauen? Wo machst du dir Sorgen? Wo hast du Erwartungen aufgegeben? Welche Wünsche hast du losgelassen? Welche Menschen, welche Situationen frustrieren dich total? Wo denkst du klein und unwichtig von dir? Welche Sehnsüchte hast du, die nicht gestillt sind? Wisst ihr, wozu Gott uns durch Micha und Micha durch diesen Text und dieses Jahr, durch dieses Weihnachten, wozu Gott uns in diesem Jahr herausfordern will? All das bei ihm zu stillen. Ihm zu vertrauen. Als der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr den positiven Schwangerschaftstest erklären will, fragt sie, wie soll das gehen? Und der Engel sagt, so ähnlich wie Micha, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich wünsche euch diese Erwartung für die Adventszeit und für Weihnachten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Freue dich, Welt, dein König naht. Amen.